Am 16. März 2023 fand in Florida in der Lothringer Straße 13 in München eine Lecture-Performance im Rahmen des FAMLAB Frauenakademie München Projekts Money, Money, Money statt. Selbst Schuld Katapult, eine künstlerische Auseinandersetzung mit weiblicher Altersarmut. Inszeniert wurde das Ganze von der LMU-Kulturwissenschaftlerin Dr. Des Alex Rau. Die Live-Performance in Form einer weißverhüllten Frau, welche sich mit einer Schere immer mehr Löcher ins Gewand schnitt und sich am Schluss nahezu nackt enthüllte, machte Maria Bärauer. Es lasen Alex Rau, Pauline Fussbahn und Sarah van der Weck. Die Sendung ist ein Ausschnitt der Veranstaltung. Am Schluss interviewte Chris Urey Alex Rau mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferats München.
Als Kontrast zu den Breadwinnern greifen wir heute weibliche Altersarmut auf. Weibliche Altersarmut ist eine Konsequenz vieler gesellschaftlicher Problemlagen, die an diesem Abend anhand eines Zusammenspiels von Textfragmenten und performativen Interventionen künstlerisch sichtbar gemacht werden wollen. Grundlage dafür sind Interviewmaterial von Frauen aus unterschiedlichsten Milieus, die hier in Form von ethnografischen Porträts eine Stimme bekommen sollen. Das Material wurde im Rahmen eines langjährigen kollektiven Forschungsprojekts unter der Leitung von Professor Dr. Irene Götz und unter Mitarbeit der Kulturwissenschaftlerin Dr. Alexandra Rau an der LMU erhoben. Alex Rau inszeniert heute den Abend gemeinsam mit der Künstlerin Maria Bärauer. In dem Forschungsprojekt Prekärer Ruhestand hat ein Team von 6 Kulturwissenschaftlerinnen im Zeitraum von 2015 bis 2019 biografische Interviews geführt mit ca. 50 Frauen aus München, diese zum Teil mehrfach interviewt, immer auch mit einem Fokus auf Großstadt, weil hier die Lebenserhaltungskosten und Mieten besonders hoch sind. Alex Rau hat sich im Rahmen dieses Projekts mit der emotionalen Dimension von weiblicher Altersarmut beschäftigt, die auch im Zentrum des heutigen Abends stehen wird. Die Texte sind Auszüge ihrer Doktorarbeit. Die Porträts und Textfragmente werden dialogisch von der Autorin selbst, der Schauspielerin Pauline Fussbahn und der Performerin Sarah van der Weck gelesen und von der Künstlerin Maria Bärauer körperlich performativ interpretiert.
Hört ihr das Gras wachsen?
Könnt ihr das Gras wachsen hören?
Hörst du das Gras wachsen?
Hört ihr das Gras wachsen?
Könnt ihr das Gras wachsen
hören?
Hört
ihr das Gras wachsen?
April 2016. Wir sitzen in der Wohnküche einer kleinen 40 Quadratmeter Wohnung in München und trinken Kaffee aus bunten Bechern. Der Tisch zeigt einige Gebrauchsspuren. Die Wohnung ist voll mit Büchern und Zeitschriften. An den Wänden gefüllte Regale, Plakate aus vielen Ländern, Postkarten mit berühmten Frauen und Zitaten.
Wie in einer studentischen WG.
Scherzt die 71-jährige Hilde Meyer. Vor 2 Wochen war sie über einen Verteiler ihrer Frauengruppe auf unser Projekt aufmerksam geworden. Leben in München in finanziell schwierigen Zeiten. Unser Aufruf, sich als Betroffene an unserer Studie zu beteiligen, sei der erste Schritt gewesen, sich öffentlich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen. Zuvor habe sie noch mit niemandem außer ihren engsten Freunden darüber gesprochen.
Ich habe lange gedacht, ich sage es keinem Menschen, wie wenig ich kriege. In meinen Frauengruppen reden wir über viele verschiedene Themen, Frauenthemen natürlich, private und politische Themen, alt werden und unsere eventuelle Hilfsbedürftigkeit. Aber das Geldthema ist tabuisiert. Was jede zur Verfügung hat oder die Einkommensunterschiede, darüber herrscht tiefes Schweigen. Erst jetzt, auch weil meine Freundin mich ermutigt hat, habe ich mich entschieden, mit euch zu reden. Ich war in einer ganz unguten Gefühlsmischung. Einerseits war ich total wütend über meine kleine Rente. Andererseits habe ich mich aber auch geschämt. Ich fühlte mich schuldig, habe mir für meine Lage selbst die Schuld gegeben. Das war irgendetwas Altes. Hauptsächlich Frauen meiner Generation fühlen sich oft schuldig, denken nur, sie haben versagt oder etwas falsch gemacht. Ich wollte das wegschieben und gleichzeitig wollte ich mich auch damit beschäftigen. Ja, aus diesem Grund habe ich mich dann auch zu eurem Interview gemeldet.
Hilde Meier bekommt monatlich rund 1000 Euro Rente. 460 Euro Miete bezahlt sie jeden Monat für ihre kleine Genossenschaftswohnung. Zwar hat sie noch etwas Erspartes vom Verkauf ihres Reisebüros übrig, in das sie in den 1970er Jahren mit Freunden eingestiegen ist, das sie später in Eigenregie übernahm und 2010 verkaufte. Doch dieses finanzielle Polster schwindet kontinuierlich, nachdem sie monatlich darauf zurückgreifen muss, um die restlichen Fixkosten neben der Miete zu decken. Wie es weitergeht, wenn dieses aufgebraucht ist, weiß sie nicht. Hilde Meier ist auch deswegen wütend, weil ihr durchaus bewusst war, was auf sie im höheren Alter zukommen könne. Weil sie ja wusste, dass für sie ihre Versorgung einmal würde alleine, ohne Ehemann, aufkommen müssen. Intuitiv entschied sich Hilde Meier früh gegen die Ehe.
Ja, mir war immer klar, dass ich nicht heiraten würde. Und mir war auch klar, dass ich mit meinen familiären Hintergründen keine Kinder haben wollte. Ich war ja ein Kind der 50er Jahre und jetzt waren die 70er. Aber es hatte sich noch nicht so viel geändert. Eine Frau durfte bis 1977 nach offizieller Gesetzeslage nicht einmal arbeiten, wenn der Mann dies nicht gestartet hätte. Als alleinstehende Frau wusste ich früh, dass ich nicht in die Versorgungssituation kommen würde und ich für mich selbst sorgen muss. Und ja, da war mir das von Anfang an klar. Und ich habe immer gedacht, ich kann das auch. Aber dann, also, war ich doch überrascht. Am Ende dieser eigentlich ziemlich durchgearbeiteten Jahre, in denen ich zwar nicht so wahnsinnig viel verdient habe, aber immerhin meine 40 Jahre eingezahlt habe, ja, dass ich dann mit einer so kleinen Rente dastehe, das hat mich überrascht, ja.
Neben ihrer fast 40-jährigen Berufstätigkeit war Hilde Meier immer auch politisch aktiv. Die rigide Familienpolitik der Nachkriegsjahre gab nur ein richtiges Frauenbild vor, nämlich das der verheirateten Frau.
Der Partner durfte gestorben sein, aber frei gewählt sollten wir keinesfalls alleine oder mit Frauen zusammen in Wohnungen leben. Für die Lesben, die sich auch in dieser Zeit auch begannen, ja, politisch zu artikulieren, gab es überhaupt keinen öffentlichen Raum. Für sie gab es nicht einmal ein Wort.
In diesen feministischen Zusammenhängen war es für Hilde Meier zum ersten Mal möglich, aus den begrenzten Zuschreibungsmustern und Rollenvorstellungen von Tarzan und Jane, wie sie es nennt, auszubrechen. Beflügelt durch die Frauenbewegung engagierte sich Hilde Meier in einer Vielzahl von Gruppierungen. Sie war in der Paragraph 218 Beratung tätig und setzte sich aktiv für dessen Abschaffung ein. Daneben organisierte sie ebenfalls ehrenamtlich Selbstverteidigungskurse für Frauen und war über einige Jahre noch beratend und helfend in örtlichen Frauenzentren aktiv. In der Summe bedeutete diese gesellschaftliche Arbeit praktisch eine Vollzeittätigkeit.
Also neben der Projekt- und Gruppenarbeit kamen zu den Zentrums- und Beratungszeiten auch immer neue Frauen, die verschiedene Probleme und Wünsche hatten. Auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch nahmen Frauen, die einfach mal an einem entspannten Ort sein wollten.
ohne Kinder, ohne Mann, ohne Pflichten oder die eben einfach unser Ohr haben wollten.
Außerdem arbeitete Hilde Meier immer auch Vollzeit in ihrem Reisebüro. Kurz vor dem Renteneintritt 2010 verkaufte sie das Geschäft. Der Strukturwandel in der Tourismusbranche, hervorgerufen durch das Internet und die großen Online-Reiseunternehmen, machten ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung und der tatsächliche Verkaufswert lag weit unter dem, den sie als Ergänzung zu ihrer Rente einmal kalkuliert hatte. Hinzu kam die für sie damals erschreckende Feststellung ihrer monatlichen Rentenhöhe, die sie noch immer schwer fassen kann. Ihr sind dabei die in den letzten Jahrzehnten gesetzlich beschlossenen realen Rentenabsenkungen durchaus schmerzlich bewusst geworden.
Das reicht ja hinten und vorne nicht. Und da fühle ich mich jetzt schon betrogen. Ja, ich habe lange meine Rentenbescheide beobachtet und hatte immer das Gefühl, es wird reichen. Aber dann wurde das Rentensystem verändert und es gab ja immer wieder neue Änderungen. Dadurch ist die Rente so geschrumpft, dass ich zum Beispiel in einer Stadt wie München fast nicht mehr leben kann, sondern ja, schauen muss, wie ich da irgendwie über die Runden komme.
Ein Stück weit hilft Hilde Meier ihr wenig auf Luxus und Konsum ausgerichteter Lebensstil auch jetzt im Alter dabei, mit wenig zurechtzukommen. Sie beschreibt sich als weiterhin unabhängig von materiellem Besitz, der ihr nie viel bedeutet habe. Aufgewachsen in der Nachkriegszeit und in einer finanziell nicht privilegierten Familie hat sie überdies das Sparen bereits in jungen Jahren gelernt. Später in den linksalternativen Milieus und der Frauenbewegung sei es überdies nicht um materiellen Besitz gegangen. Im Gegenteil, man kämpfte für gesellschaftliche Veränderung und dazu gehörte auch, sich nicht von bürgerlichem Wohlstand, den man als Fassade oder falsche Ordnung ablehnte, abhängig zu machen. Hilde Meier möchte auch weiterhin gesellschaftliches Zusammenleben mitgestalten, über gesellschaftliche Schieflagen aufklären und diese Ungleichheiten verändern.
Jetzt geht es auch darum, wie wir alt werden wollen und in Würde leben können.
Kopfschüttelnd erinnerte sie sich daran, wie sie sich über die ungleichen Rechte der Geschlechter bewusst wurde.
Als junge Frau habe ich es nicht geglaubt, dass mir jemand Vorschriften machen kann, wie ich aussah, wie ich mich kleidete, welchen Beruf ich wählte, welchen Mann oder welche Frau und mit welchen Freunden ich mich traf. Ich wollte nicht glauben, dass es sogar verschiedene gesetzliche Regelungen dazu gab und einen sehr hohen sozialen Anpassungsdruck. Ja, das kann sich heute überhaupt niemand mehr vorstellen.
Dass sich diese gesellschaftliche Situation geändert hat, haben maßgeblich Frauen durch ein langjähriges feministisches Engagement und politische Arbeit sowohl in der Frauenbewegung als auch in Parteien und Institutionen bewerkstelligt. Dennoch ist sich Hilde Meier nicht ganz sicher, ob sie in ihrem Fall konkrete Forderungen an eine staatliche Altersvorsorge stellen dürfe, ob es für sie legitim sei, jene staatlichen Institutionen nun in die Pflicht zu nehmen, denen sie zeitlebens mit großem Vorbehalt gegenüberstand.
Also manche Frauen sagen, dass was wir in der Frauenbewegung angestoßen und verändert haben, unsere Forderungen nach mehr Freiheit, nach einem selbstbestimmten Leben, sowohl persönlich als auch gesamtgesellschaftlich, ja, hat ja die Lebenssituation für alle Frauen verändert. Ja, die Situation für die gesamte Gesellschaft. Ja, das war also gesellschaftliche Arbeit. Für diese Arbeit sollte es Rentenpunkte geben. Trotzdem ist es für mich immer noch ein Widerspruch, mich so bürgerlich einzuordnen. Wir haben ja viele unserer Rechte gegen den Staat und seine Institutionen einfordern und durchsetzen müssen. Und nun wollen wir genau von diesem Staat, den wir ja auch als Feind gesehen haben, unsere Rente, also Geld bekommen. Ja, das ist wirklich ein Widerspruch für mich.
Zu diesem Widerspruch kommt noch ein anderes Gefühl hinzu, über das Hilde Meier viel nachdenkt, weil sich hier biografisch etwas wiederholt. Erneut verspürt sie einen Mangel, wie damals, als Kind, als Mädchen und später als Frau. Weniger wert zu sein und sich gleichzeitig selbst die Schuld dafür zu geben. Dieses Mal ist es die finanzielle Not, die ähnliche Emotionen in ihr weckt, ihr das Gefühl gibt, etwas falsch gemacht zu haben.
Da habe ich gemerkt, es ist immer noch da. Das alte Schamthema. Wieder dachte ich, ich bin diejenige, die es alleine hätte schaffen müssen. Diese Erkenntnis, dass ich mir Vorwürfe mache, hat mich sehr getroffen.
Hilde Meyer ist sich eigentlich über die strukturellen Rahmenbedingungen, die mit zu ihrer jetzigen prekären Situation geführt haben, bewusst. Der Koppelung von Rentenpunkten ausschließlich an die Erwerbsarbeit und die Rentenabsenkungen der letzten Jahre. Und dennoch trägt sie diesen inneren Konflikt hauptsächlich mit sich aus. Zu einem Outing bezüglich der eigenen faktischen Altersarmut ist sie noch nicht bereit. Ihre eigene Armutssituation kann sie nicht so öffentlich verhandeln wie andere politische Frauenfragen. Sie vergleicht es mit den Bewusstseinswerdungsprozessen in der Frauenbewegung.
Weil ich ja, was das Geldthema betrifft, noch nicht da bin, wo ich sein möchte. Ich bin immer noch beschäftigt mit dem "Ich habe es nicht geschafft" Thema.
Hilde Meyer ist eine von 50 Interviewpartnerinnen, mit denen wir im Rahmen des Forschungsprojekts Prekärer Ruhestand gesprochen haben. Mit ihren ca. 1000 Euro monatlichem Einkommen gehört sie zu den 22%, die in München unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle von 1350 Euro liegen. Uns interessierte, wie Frauen mit Armut im Alter umgehen. Viele der Interviewpartnerinnen sprachen sonst mit niemandem über die eigene Arbeitssituation. Weder mit der Familie noch mit den Ämtern. Insgesamt bezogen in München im Jahr 2016 nur 6% Grundsicherung im Alter, obwohl ca. 4-mal so viele Sozialhilfe berechtigt wären. Die Armutsforschung führt dieses Missverhältnis auf Bescheidenheit, Unwissenheit oder eben Scham zurück. Gleichzeitig ist Altersarmut im politischen und medialen Diskurs zu einem dominanten Topos avanciert. Zwischen dieser öffentlichen Betonung von Altersarmut auf der einen Seite und dem privaten Tabu auf der anderen Seite steht unter anderem die Scham, die diesen Widerspruch erst erzeugt. Emotionen sind jedoch kein Private Matter. Sie gehören weder den Individuen, noch entspringen sie ihnen und richten sich dann an einem Gegenüber, sondern sie sind stets Teil gesamtgesellschaftlicher Zusammenhänge. Sie bilden sich durch ein Zusammenwirken von biografischer Erfahrung, kultureller Prägung und zeitspezifischer Situiertheit.
Hört ihr das Gras wachsen? Könnt ihr das Gras wachsen hören?
Hörst du das Gras wachsen?
Hört ihr das Gras wachsen?
Könntest du dir das Gras wachsen hören?
Hört ihr das Gras wachsen?
Könnt ihr das Gras wachsen hören?
Altersarmut ist in erster Linie weiblich. Begründet liegt sie im geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt und dem zunehmenden Abbau des Sozialstaats. Relativ starre Geschlechterrollen und ein konservatives Steuerrecht stützen dieses Ungleichgewicht. Gegenwärtig beträgt der Gender Pension Gap in Westdeutschland 55%.
Sucht man im Internet nach Schlagwörtern wie Protest und Altersarmut, findet man einige soziale und karitative Organisationen, deren Kampagnen jedoch vor allem an jüngere Generationen adressiert ist. Stimmen der Betroffenen findet man dort nicht.
Weibliche Altersarmut wird zwar auch im Kontext feministischer Bewegungen als Querschnittsthema behandelt. Doch auch dort sprechen vor allem Frauen die Altersarmut als potenzielles Zukunftsszenario anprangern. Wo sind sie aber, die Betroffenen? Warum protestieren sie nicht gemeinsam gegen ihre prekäre Lage?
Das Affektregime verhindert eine Solidarisierung altersarmer Frauen, indem es sie beschämt, beschuldigt, kränkt, melancholisch werden lässt oder sozial isoliert. Es untergräbt ein gemeinsames politisches Handeln gegen jene strukturellen Ungleichheitsverhältnisse, die die Ursache weiblicher Altersarmut sind.
Hört ihr das Gras wachsen?
Könnt ihr das Gras wachsen hören?
Hörst du das Gras wachsen?
Ich möchte noch einmal zu deinem Gefühl der Scham zurückkehren,
sage ich zu Hilde Meier im Interview. Dahin, wo es weh tut, antwortet sie mir.
So, wir interviewen jetzt Alex Rau. Sie hat diese Performance initiiert, oder? Über Altersarmut, und sie schreibt ihre Doktorarbeit, oder hat sie schon geschrieben, und erzählt uns jetzt ein bisschen was dazu.
Also ich habe mich mit weiblicher Altersarmut beschäftigt und hatte auf jeden Fall den Wunsch danach, die Erkenntnisse, die ich im Rahmen meiner Forschung gemacht habe, nochmal über andere Wege zugänglich zu machen oder in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen, warum ich immer darüber nachdenke, was für künstlerische Formen bieten sich für sowas an. Und dann hat sich der Abend heute mit dieser Lecture-Performance ergeben, an dem wir mehrere Textpassagen fragmentarisch gelesen haben und noch eine Künstlerin, Maria Bärauer, dabei hatten, die das Ganze ja körperlich performativ interpretiert hat.
Das Ganze war auch sehr gut umgesetzt und hat mich persönlich auch emotional betroffen gemacht. Betrifft dieses Thema auch emotional, die Altersarmut?
Also ist mein Grundanliegen, diese Geschichten zu erzählen, die da draußen, ja, es sind ja keine Geschichten, es sind einfach Lebensrealitäten, und diese Emotionalität eben auch fühlbar und greifbar zu machen für Leute, die nicht davon betroffen sind oder die niemanden kennen, der in Altersarmut lebt.
Und das Thema Scham spielt ja auch eine große Rolle. Es war ja anscheinend schwierig für Sie, überhaupt diese Interviewpartnerin bei der Stange zu halten. Sehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall, weil ich immer wieder im gesamten Forschungsprozess, vielleicht muss ich noch ein bisschen erzählen, dass wir mit den meisten Gesprächspartnerinnen mehrfach gesprochen haben und sich dieser Forschungsprozess auch über Jahre gezogen hat, warum wir auch immer wieder so einen Entwicklungsprozess eigentlich miterleben durften. Und in diesem einen Fallbeispiel, das ich heute gelesen habe, ja, taucht auf jeden Fall immer wieder diese Angst auf, am Ende doch erkannt zu werden. Und es war immer so ein Vor und Zurück. Ich will eigentlich teilhaben an diesem Projekt. Ich will dazu beitragen, auch dass es publik wird. Und gleichzeitig habe ich aber Angst, dass ich doch entlarvt werde.
Das heißt, die Leute möchten wahrscheinlich aus sozialer Erwünschtheit heraus lieber noch so einen Status quo aufrechterhalten, es sei alles in Ordnung, anstatt dass sie einfach die Wahrheit zugeben, sozusagen. Kann man das so sagen?
Ja, es gibt ja die Scham und es gibt Beschämung. Und eine Beschämung tritt ja nur auf vor den Blicken anderer. Und die Beschämung ist ja das, was nochmal mehr wehtut oder schmerzhafter ist. Und ich glaube, das ist die Angst. Man will nicht in der Öffentlichkeit abgewertet werden für ein vermeintliches Selbstverschulden, was ja eben keines ist. Und genau das will ich ja damit aussagen.
Obwohl das Ganze eigentlich ein Produkt des Kapitalismus ist letztendlich, also wenn man, oder der Kommerzialisierung der Gesellschaft.
Genau, also
das ist eigentlich ein Strukturproblem.
Was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist in diesem ganzen Prozess, ist zu sagen oder ja zu betonen, dass eben Gefühle, das, was wir vielleicht auch im Alltagsverständnis als eben das Privateste und Persönlichste quasi annehmen, eben nichts Privates und Persönliches ist, sondern immer auch gesellschaftlich mitstrukturiert ist. Und dass diese Gefühle aber wiederum natürlich eine Auswirkung auch darauf haben, wie wir uns verhalten und wie wir handeln. Also ob wir sprechen, ob wir schweigen, ob wir Hilfe von unseren Kindern einfordern oder uns trotzdem weiter in Selbstaufgabe üben als Mutter. Ob wir, ja, zu wem wir uns eigentlich noch weiter abgrenzen zu suchen. Also das war in dem zweiten Fallbeispiel, wo ich auch nochmal diese Nuance zeigen wollte, wie das wirklich zutiefst abgewertetste Subjekt dann darauf zurückgreifen muss, um andere Randgruppen der Gesellschaft auch wiederum abzuwerten, um sich selbst noch einen letzten Rest Selbstwertgefühl irgendwie zu behalten.
Sie hatten vorhin den Gender Pension Gap erwähnt. Und der liegt tatsächlich bei 55% in Deutschland.
Ja, der liegt bei 55%.
Das heißt praktisch, Frauen bekommen 55% weniger Rente als Männer.
Genau. Das heißt nicht, dass 55% der Frauen altersarm sind, sondern da sind natürlich auch Frauen dabei, die in Ehen leben und natürlich durch Ehemänner abgesichert sind. Aber 55% ist der Gap, genau, der ist nochmal weitaus höher als der Gender Pay Gap, weil sich all diese Lücken einfach im Alter nochmal kumulieren.
Frauen, wacht auf! Egal welche Hürden man euch entgegenstellt, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen.
Olympe de Gouges, französische Revolutionärin und Frauenrechtlerin. Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Sie hörten einen Ausschnitt aus der Lecture-Performance Selbst, Schuld, Katapult. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit weiblicher Altersarmut im Rahmen des FamLab-Projekts Money, Money, Money im März 2023.